In meiner täglichen fortlaufenden Bibellese bin ich wieder einmal mehr auf Jeremia gekommen, habe Jeremia durchgelesen und ich bin immer wieder zutiefst beeindruckt, bewegt und berührt von diesem Buch, von diesem Jeremia, der in einer ganz, ganz schwierigen Zeit gelebt hat, nämlich wo Gott sein Gericht über das Volk Israel vollführt hat. Das Volk Israel ist in die babylonische Gefangenschaft gekommen und Jeremia hat den Auftrag gehabt, das Volk zu warnen und sie zur Buße zu bewegen. Und es gibt keinen Propheten, keinen Autor in der ganzen Bibel, der uns so einen tiefen Einblick in sein Seelenleben, in sein Gefühlsleben gibt wie Jeremia. Jeremia wird auch der weinende Prophet genannt. Sein Leiden, sein Schmerz über der Verlorenheit, der Unbußfertigkeit seines Volkes hat sein Herz gebrochen. Werden wir lesen. Und ich möchte am Anfang eine kurze Einführung vorlesen und möchte einfach auch ermutigen, die Bibel immer wieder neu fortlaufend ganz zu lesen. Man hat einen ganz großen Gewinn, wenn man die Bibel fortlaufend und immer wieder ganz durchliest. Nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament. Wir werden auch sehen, dass auch gerade im Jeremia, nicht nur im Jesaja, auch im Jeremia, Weihnachten, Adventszeit erwähnt wird. Jeremia war ein ganz großer Prophet und Gott hat ihm ganz große Worte, Prophezeiungen über die Zukunft gegeben. Ich lese aus dem sehr empfehlenswerten Buch kurze Einführung in die Bibel, ein Evergreen, ein Bestseller. Lese ich eigentlich etwas vor über Jeremia. Der Name Jeremia kann wörtlich übersetzt werden mit der Herr gründet oder derjenige, den der Herr eingesetzt hat. Jeremia hat unter den letzten 7 Königen Judas gelebt. Also Israel, die 10 Stämme des Nordreichs, die waren bereits in babylonischer Gefangenschaft. Seine Kindheit fällt in die Regierungszeit des Manasses und des Amons. Er war noch sehr jung, als er im 13. Regierungsjahr des Königs Josia, Sohn des Amon, zum Prophetenamt berufen wurde. Dass er dann weiterhin unter den Königen Joahas, Joachim, Joachin und Zedekia ausübte. Seine Zeitgenossen waren die Propheten Zephania und Habakuk, wahrscheinlich auch Nahum und die Prophetin Hulda. Habt ihr einmal von der Prophetin Hulda schon gelesen oder gehört? Seine Wirksamkeit erstreckt sich auf ungefähr 50 Jahre. Um seinem Gott besser dienen zu können, blieb er ledig. Kaum je lag eine schwerere Last auf den Schultern eines Sterblichen. Seine Mission gleicht derjenigen eines Seelsorgers, der einen Verbrecher zur Richtstelle führen soll. 3-mal wurde er ins Gefängnis geworfen. Dort befand er sich auch, als Jerusalem eingenommen wurde. Mehrmals wurde er geschlagen und misshandelt. 1-mal wurde er von fanatischen Patrioten in eine leere Zisterne geworfen, wo er Tage und Nächte lang blieb. Doch was sind die körperlichen Leiden im Vergleich zu dem seelischen Schmerz, den die Verkennung von Seiten seines Volkes ihm verursacht, weil er Israel und seinen König ermahnt, sich dem göttlichen Gericht zu unterwerfen, wird er als Landesverräter dargestellt. 2-mal verlangen seine Todesgenossen seinen Tod. Nach der Einnahme Jerusalems ließ der König von Babylon Jeremia die Wahl, mit in die Gefangenschaft zu gehen oder im Lande zu bleiben. Er wählte das Letztere. Sehr wahrscheinlich sind in der darauffolgenden Zeit seine 5 Trauergesänge, die Klagelieder, entstanden. Zuletzt begleitete Jeremia den Rest seines Volkes nach Ägypten, um der undankbaren Mission, die Gott ihm anvertraut hatte, bis zum Ende treu zu bleiben. Soweit diese Einführung über Jeremia. Im ersten Kapitel könnt ihr nachlesen, wie seine Berufung, über seine Berufung, wie Gott ihn berufen hat. Ich möchte eigentlich neugierig machen, ein Nachmittag hat sicher Zeit, das mal umzuschauen. Wir gehen gleich weiter zu seiner Mission. Was war seine Mission? Die Mission von Jeremia war das Aufzeigen, das Bewusstmachen der Schuld des Volkes Israel. Es war ein Aufruf, ein ständiger Aufruf. In fast jedem Kapitel ruft er auf, unermüdlich, zur Umkehr. Tut's Buße, kehrt's um. Bewusst machen, was Ungehorsam für Folgen hat. Er hat versucht in seinen Predigten, er hat das bewusst machen, was Ungehorsam für tragische Folgen hat. Wir lesen einige Verse heute durch aus dem Jeremia, um eigentlich das bewusst zu machen, was der Jeremia für einen Auftrag gehabt hat, was er wirklich getan hat. Wir lesen Kapitel 3, Vers 12. Kapitel 3, Vers 12, eben das Aufzeigen der Schuld, Aufruf zur Umkehr, bewusst machen, was Ungehorsam für tragische Folgen hat. Also es sind top aktuelle Sachen, top aktuell für uns, für unsere Gesellschaft, für unsere Welt. Kapitel 3, Vers 12. Kehr zurück, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich schaue dich nicht mehr zornig an, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich trage nicht ewig nach. Doch erkenne deine Schuld. Dem Herrn, deinen Gott, hast du die Treue gebrochen. Überall hin bist du zu fremden Göttern gelaufen. Unter jeden üppigen Baum auf meine Stimme aber hast du nicht gehört, spricht der Herr. Und da gehen wir auf Kapitel 25, wir platteln da hin und zurück. Das tut uns gut. Die Italiener sagen Ginnastica Biblica. Haben wir gelernt. Interessant, ja genau. Kapitel 25, da werden wir richtig eingenommen in die Schwere und in die Tragik seines Auftrages. 25, 3 bis 11. Immer Jeremia. Da sagt der Jeremia, seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, also 23 Jahre lang, ist an mich das Wort des Herrn ergangen und ich habe es euch unermüdlich weitergegeben. Ihr aber habt nicht gehört. Der Herr hat immer wieder alle seine Knechte, die Propheten zu euch gesandt. Ihr aber habt nicht gehört und euer Ohr nicht geneigt, um zu hören. Ich sagte euch immer wieder, kehrt doch alle um von eurem schlechten Weg, von euren bösen Taten. Dann dürft ihr in dem Lande bleiben, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat. Seid jeher und für immer. Lauft doch nicht anderen Göttern nach und zürnt mich nicht durch das Werk eurer Hände, damit ich euch nichts Schlimmes antun muss. Ihr aber habt nicht gehört, spricht der Herr, um mich zu erzürnen durch das Werk eurer Hände zu eurem eigenen Schaden. Darum, so spricht der Herr der Heere, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, darum hole ich alle Stämme des Nordens herbei. Auch Nebukadnezar, den König von Babel, meinen Knecht. Ich lasse sie über dieses Land und seine Bewohner kommen und über alle diese Völker ringsum. Ich weihe sie dem Untergang und mache sie zu einem Bild des Entsetzens, zum Gespött und zur dauernden Schmach. Ich lasse bei ihnen aufhören den Jubelruf und den Freudenruf, den Ruf des Bräutigams und den Ruf der Braut, das Geräusch der Handmühle und das Licht der Lampe. Dieses ganze Land wird zum Trümmerfeld und zu einem Bild des Entsetzens. Und diese Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Das hat der Jeremia über 50 Jahre markiert. Er hat gepredigt, er hat es weitergegeben, er war treu in seinem Auftrag bis zu seinem Tode, zu seinem tragischen Tode. Er hat es weitergegeben und hat die Leute aufgefordert. Das genau ist unser Auftrag als Christen. Das ist genau unser Auftrag, gerade in dieser Zeit, wo Gott so deutlich schreit, die Menschen umschreit durch das Corona und sagt, kehrt endlich um, tut's Buße, glaubt an mich. Und bis zum Schluss, man kann sagen, bis zum dem Moment, wo Nebukadnezar reingekommen ist, hat der Jeremia noch zum letzten König, werden wir sehen, gesagt, es ist immer noch Gelegenheit, es ist immer noch Gelegenheit. Aber irgendwann war es dann eben zu spät. Das war seine Mission. Zweiter Punkt, zweiter Gedanke, die Tragik des Ungehorsams. Die Tragik des Ungehorsams. das Ende des letzten Königs von Juda. Wir gehen zu Kapitel 38. Kapitel 38, 17 bis 20. Also jetzt sind wir ganz, ganz kurz vor dem Ende, vor der Einnahme von Jerusalem durch Nebukadnezar. Hierauf sagte Jeremia zu Zedekia: So spricht der Herr, der Gott der Heere, der Gott Israels. Wenn du freiwillig hinausgehst zu den Heerführern des Königs von Babel, dann ist dein Leben gerettet. Diese Stadt wird nicht in Brand gesteckt und du bleibst am Leben und dein Haus. Gehst du aber nicht hinaus zu den Heerführern des Königs von Babel, dann wird diese Stadt den Chaldäern ausgeliefert. Sie werden sie in Brand stecken und du selbst wirst ihrer Hand nicht entrinnen. Im Vers 20: Man wird dich nicht ausliefern. Hör doch auf die Stimme des Herrn in meiner Rede. Dann geht es dir gut und dein Leben bleibt erhalten. Also man sieht so richtig wieder Jeremia mit Sehnsucht, mit hör doch, hört doch auf die Stimme, hört doch, dann wird es endlich gut gehen. Und die Babylonier waren schon an der Stadtmauer praktisch. Das war also eben schon Ende fast vom Buch Jeremia. Und jetzt lesen wir, was für eine Tragödie, die man kaum aushaltet, wenn man jetzt liest, was passiert. Kapitel 39, Vers 4 bis 7. Und das müssen wir aushalten. Es ist hart, aber müssen wir aushalten. Eben, wir sollen die ganze Bibel lesen und eben auch erkennen, Gott ist wirklich heilig und gerecht. Er lässt keinen Spott mit sich treiben. Jetzt steht da: Als Zedekia, der König von Juda, und alle Krieger, die es sahen, ergriffen sie die Flucht. Sie haben sich nicht ergeben, sie sind geflohen. Verließen bei Nacht die Stadt auf dem Weg zum königlichen Garten. Sie gingen durch das Tor zwischen den beiden Mauern und schlugen die Richtung nach der Araba ein. Aber die chaldäischen Truppen setzten ihnen nach und holten Zedekia in die Niederungen von Jericho ein. Sie nahmen ihn gefangen, brachten ihn vor Nebukadnezar, den König von Babel, nach Ribla in die Landschaft Hamat. Und dieser sprach das Urteil über ihn. Der König von Babel ließ in Ribla die Söhne Zedekias vor dessen Augen niedermachen. Auch alle Vornehmen Judas ließ der König von Babel niedermachen. Zedekia ließ er blenden, also hat ihm die Augen ausgestochen und ihn fesseln legen, um ihn nach Babel zu bringen. Da kriegt man Gänsehaut, da kämen einem wirklich die Tränen. Da geht's mir, da spüre ich einen Jeremia, da bin ich selber, werde ich selber zu einem Jeremia. Das ist fast nicht zum Aushalten. Wenn man bedenkt, dass er hätte ganz anders kommen können. Ganz anders. Nur einen Tag vorher oder zwei Tage oder eine Woche vorher hat der Jeremia gesagt, das, was wir gelesen haben. Er gibt dich einfach. Glaub einfach. Kehr um. Da geht es dir gut. Nein. Es war für die Juden absolut undenkbar. Das sieht man im Buch, weil er als Landesverräter dargestellt wird. Es war undenkbar, sich den Babyloniern zu ergeben. Das war einfach absolut unmöglich. Unmöglich, das geht nicht. Aber genau das hat Gott gefordert, Gott verlangt. Die Torheit der Predigt, sagt der Paulus im Korintherbrief. Die Torheit, Gottes Torheit. Ja, wir, den Babyloniern ergeben. Ja, wir sind Soldaten. Wir werden doch nicht unseren Stolz verlieren oder was weiß ich, was auch immer. Oft verlangt Gott von uns unmögliche Sachen. Und ich sage, das kann nicht sein. Logisch ist wichtig, dass man es gut prüft und überlegt, ist jetzt das wirklich der Wille Gottes? Aber der Jeremia hat so oft geredet, so oft gesagt, und man sieht in seinem Buch, wie ganz viele Sachen sich erfüllt haben während seines Lebens. Also er war wirklich glaubwürdig, der Jeremia. Gott ist heilig und gerecht. Er lässt sich nicht verspotten. Und da stelle ich eine ganz andere Frage als die normale Frage: Warum lässt der Mensch es zu? Warum lassen wir das zu, Heides? Das und Zell und das und schlimme Sachen passieren. Warum lässt der Mensch es zu? Tragik des Ungehorsams. Dritter Gedanke, der wunderbare Segen des Gehorsams. Der wunderbare Segen. Im Klagelieder, die ja eben auch von Jeremia sein, da steht, nicht von Herzen straft er die Menschen, nicht von Herzen will er richten. Gott tut viel lieber verzeihen, viel lieber helfen, retten. Darum ist Advent, darum ist Weihnachten. Ja? Gott will so gerne verzeihen, er will helfen und heilen. den Königen, die Gott gehorchten und sich den Babyloniern ergaben. Es gab einige, der Joachim, nicht der Joachim, der war nicht sehr gut, aber der Joachim hat sich ergeben und ist zu den Babyloniern umgegangen, ging es gut und das Volk konnte auch nach den 70 Jahren wieder zurückkehren nach Babylon. Und Gott hat extra durch Jeremia in dem berühmten, bekannten Kapitel 29, da hat Gott an die Gefangenen in Babel durch Jeremia einen Trostbrief geschickt, eine Trostprophezeiung. Die haben sich ergeben und die waren frustriert, die waren fertig, die waren traurig, fern von ihrer Heimat. In der Gefangenschaft. Jetzt schreibt Gott an die Gefangenen einen Brief. Wir lesen nicht den ganzen Brief, Kapitel 29, könnt ihr gerne heute Nachmittag durchlesen. Wir lesen von 10 bis 13. Da steht Folgendes. Ja, so spricht der Herr. Wenn 70 Jahre für Babel vorüber sind, dann werde ich nach euch sehen, mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesen Ort, also nach Jerusalem, zurückführen. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Wer sucht, der findet. Und das soll unser Gebet sein in dieser Adventszeit. Unser Anliegen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, ihnen diese Botschaft weiterzugeben. Das war Balsam für die Seelen, wahrscheinlich für die Gefangenen, dieser Brief. Aber es kann auch sein, dass sie so verängstigt waren und so, dass sie das gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Könnte auch sein. Aber für uns gilt dieses Wort auch, für unsere Welt. Im Jeremia oder im Jesaja steht am Ende, solange Tag und Nacht vor mir besteht, wird mein Bund, meine Liebe bestehen für dieses Volk, für diese Welt. Und Tag und Nacht gibt es immer noch. Also besteht Gottes Liebe und Gnade, besteht noch. Wir haben den Auftrag, das einer verängstigten, geplagten, gefangenen Gesellschaft weiterzugeben, diese Botschaft. Diese Verheißung darfst du auch für dich ganz persönlich nehmen. In was für schwierigen Umständen du auch immer bist. Mit Gott hat dein Leben Zukunft. Er hat einen Plan, einen guten Weg für dich vorbereitet. Auch Jeremia selber, er war ja gehorsam bis zum Tode. Jeremia selber erlebte in diesen schwierigsten Umständen, in extremen seelischen Leiden und Not, hat er immer wieder Gottes Trost und Schutz und Hilfe für seinen Gehorsam und Hingabe an Gott erlebt. Das können wir nachlesen in Kapitel 36, 26, wo wieder einmal das Todesschwert über seinem Leben hing. Da ist der Baruch, das war der Schreiber von Jeremia, der hat das alles aufgeschrieben unter seinem Diktat. Und dann ist der Baruch oder ein anderer, ein Gesandter zum König gegangen, zu dem Joachim, und der hat es vorgelesen, dann hat er das fortlaufend, hat er das abgeschnitten und einfach die Schriftrolle ins Feuer geworfen. Und niemand hat es bewegt, niemand erschrak und niemand zerriss seine Kleider und so weiter. Aber dann steht da im Vers 26, 36, 26, genau, da steht, der König befahl dem Prinzen, Jerchmeel und so weiter, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hielt sie verborgen. Halleluja, der Herr hielt sie verborgen. Haben sie nicht erwischt. Und was mich gewaltig beeindruckt, ist im Kapitel 39, nachdem Jerusalem gefallen ist, Jerusalem zerstört, die Babylonier kämen sein. Der gleiche Nebukadnezar, der brutal den Zedekia und seine Söhne da umgebracht hat. Was macht er mit dem Jeremia? Da sehen wir wirklich, wie Gott alles in der Hand hat. Jeden König, jedes Reich, alle Verschwörungen, die es gibt oder nicht gibt, er hat es in der Hand, er weiß alles. Nebukadnezar, der König von Babel, also Kapitel 39, Vers 11. Nebukadnezar, der König von Babel, hatte Nebusaradan, dem Kommandanten der Leibwache, über Jeremia folgende Anweisung gegeben. Lass ihn holen, kümmere dich um ihn und füge ihm kein Leid zu, sondern richte dich nach seinen Wünschen. Wow! Wow! Oh. Der große, gefürchtete Nebukadnezar. Wow. Füge ihm kein Leid zu, richte dich nach seinen Wünschen. War gewaltig. Beeindruckend. Es gibt noch mehrere Verse, es gibt noch andere. Aber das könnt ihr selber noch nachlesen. Aber es ist unglaublich, wie Gott den größten Feind Israels gebraucht, um Jeremia zu retten, zu beschützen, zu segnen. Gott ist alles untertan. Der größte Feind muss Gott gehorchen und sich nach den Wünschen von Jeremia richten. Das macht Mut. Das macht Mut in dieser chaotischen, verrückten Zeit, wo man nicht mehr weiß, was oben und unten ist. Aber er hat es unter Kontrolle. Er hat es unter Kontrolle. Im 2. Petrus 2, Vers 9 steht also ein Vers, der mir in dem Zusammenhang einfach beeindruckt und wirklich ermutigt. 2. Petrus 2, Vers 9, da steht, der Herr kann die Frommen aus der Prüfung retten. Bei den Ungerechten aber kann er warten, um sie am Tage des Gerichts zu bestrafen. Das sagen wir genau, das sieht man genau in Jeremia. Er kann die Frommen, er kann die aus der Prüfung retten. Vertrau ihm, gehorche ihm. Bei den Ungerechten kann er warten. Einerseits, dass sie Buße tun und andererseits, wenn sie eine Buße tun, um sie am Tage des Gerichts zu bestrafen. Wir kommen zum vierten Gedanken. Die Leiden, das Leiden des Propheten. Wie schon gesagt, kein Prophet gibt uns so einen tiefen Einblick in sein Gefühlsleben wie Jeremia. Das ist für uns eine große Ermutigung und ein großer, großer Trost. Schauen wir zwei Stellen, schauen wir uns, was der mitgemacht hat, wie er gelitten hat. In Kapitel 8, 21 bis 23. Kapitel 8, 21 bis 23. Und solche Verse wiederholen sich im ganzen Buch, immer wieder neu. 8, 21 und folgende Verse. Der Zusammenbruch der Tochter meines Volkes hat mein Herz gebrochen. Traurig bin ich, Entsetzen hat mich gepackt. Gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Ist dort kein Wundarzt? Warum schließt sich denn nicht die Wunde der Tochter meines Volkes? Ach, wäre mein Haupt doch Wasser, mein Auge ein Tränenquell. Tag und Nacht beweinte ich die Erschlagenen der Tochter meines Volkes. Und im Kapitel 20, 7 bis 11. Und diese Ehrlichkeit, die wir auch in den Psalmen sehen, in den Klagepsalmen, wo wir uns manchmal fragen, kann man mit Gott so umgehen? Ja. Ja, wenn unser Herz in Ordnung ist, gehorsam ist, demütig, dann können wir so mit Gott umgehen. Du hast mich betört, o Herr, du hast mich überredet. 20 Vers 7. Und ich ließ mich überreden, ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden, den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien. Gewalt, Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen. Ja, vielen von uns ist es schon so gegangen. So war es mir als Brennen in meinem Herzen, ein Feuer eingeschlossen in meinem Innern. Ich quälte mich, es auszuhalten. Ich konnte nicht. Ich musste reden. Ja, wir können nicht schweigen, wir müssen reden, sagen die Apostel. Hört euch doch das Flüstern der vielen, Grauen ringsumher. Zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Ja, wir denken an unseren Herrn Jesus, dem es genauso gegangen ist. Dieses Leiden weist auf das Leiden Jesu hin. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Und dann geht es noch weiter. Nachlesen. dass er sogar so weit ging, wie der Hiob und den Tag seiner Geburt verflucht. Sehr schwerer Auftrag. Sehr schwerer Auftrag. Aber ist für uns eine große Ermutigung, wenn wir Jeremia anschauen. Ist eine Ermutigung, wie Gott ihn durchgetragen hat, wie Gott ihm geholfen hat. Und dass er einfach diese Angst und dieses Leiden so ausgedrückt hat, so stark ausgedrückt hat. Gott kennt heute Morgen deinen Schmerz. Er kennt dein Leiden. Er kennt deine Not. Danke. Prost. Gut, ein Schluck Wasser. Wunderbar. Gott kennt deinen Schmerz, dein Leiden. Und er ist dir ganz nahe, die Fußspuren im Sand, genau. Wo nur eine Spur hast du mir getragen. Er trägt uns auf seinen Schultern, wie der Hirte sein Schaf. Genauso kannst du Gott allen Frust, wie der Jeremia, dein Frust, dein Leiden, deine Not bringen, dein Schmerz hinausschreien. Du kannst es hinausschreien. Das Leiden von Jeremia erinnert uns an das Leiden Jesu. Jesus hat für dich und mich gelitten, um uns verzeihen, uns heilen und uns verändern, uns beistehen zu können. Gib ihm dein Herz und lege dein Leben mit allen Sorgen, Fragen und Zweifeln in seine Hände. Jesus ist da. Gott liebt dich. Er ist genauso da wie damals, so ist es auch heute. Letzten Gedanken, bevor ich einige Fragen stellen möchte. Das können wir nicht weglassen. Fünfter Gedanke, er war ein großer Prophet mit unglaublichen Verheißungen. Wir denken immer an Jesaja. Jesaja ist ja wirklich ein messianischer Prophet. Der Luther hat gesagt, das fünfte Evangelium. Und das stimmt da irgendwo, es sind so viele Verheißungen drin. Über Jesus, über sein Leben. Aber auch der Jeremia hat es. Kennen wir vielleicht nicht so, aber in Kapitel 31, 33 und 34. Da steht, 31, 33 und 34. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Hause Israel schließe, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Denn ich verzeihe die Schuld und an ihre Sünde denke ich nie mehr. Wow, 500 Jahre später, hat sich diese Voraussage durch Jesu Geburt angefangen zu erfüllen. Hier wird das Neue Testament, hier wird Pfingsten vorausgesagt. Dass wir den Herrn erkennen, der Heilige Geist ist gekommen, um uns Jesus zu zeigen. Das sind gewaltige, große Verse, die uns das Neue Testament und die Zukunft voraussagen. Wir sehen auch in diesen Versen wieder diese Sehnsucht Gottes. Diese Sehnsucht Gottes, uns zu verändern, uns zu retten, uns zu helfen, uns beizustehen. Soli Deo Gloria. Da gäbe es noch vieles zu sagen. Lest Jeremia durch. Nur 52 Kapitel. Jetzt einige Fragen, die wir uns stellen wollen. Wir haben über den Auftrag Jeremias, über seine Mission, über sein Gehorsam, wir haben über den Ungehorsam des Volkes Israel und über das Leiden Jeremias nachgedacht. Frag dich, was deine Mission ist, was dein Auftrag ist. Was sind Aufgaben, die Gott dir gegeben hat? Jeremia blieb seinem Auftrag treu bis in den Tod. Er wurde wahrscheinlich in Ägypten von seinen eigenen Landsleuten gesteinigt. Möge der Herr dir neue Freimut geben. Das sage ich jetzt natürlich, weil ich Evangelist bin, weil ich diese Gabe habe. Aber es können ganz viele andere Aufträge auch sein oder Aufgaben. Möge der Herr uns neue Freude geben, Freimut, gerade in dieser Zeit, Freimut geben, von ihm zu reden, Jetzt sind wir wieder am Ende eines Jahres. Wir haben so gute Kalender, die Life is More, auch italienische Kalender, die das ganze Jahr über reden. Ein Kalender ist ein Evangelist, der ein ganzes Jahr lang, wenn er schön aufgehängt ist, eine Botschaft weitergibt. Ein ganzes Jahr lang. Lassen wir diese Gelegenheit nützen, Kalender an unsere Freunde, Nachbarn, Bekannte weitergeben. Beten wir bewusst, Gott, gib mir gute Begegnungen. Ich könnte euch einiges erzählen von genial, auch gestern, jemand getroffen, irgendwo auf dem Algunder Wahlweg, wo die Tamara mit dem Sohn in die Schule gegangen ist, haben jahrelang nicht mehr gesehen und wir haben uns angeschaut, hey, wow. Und dann konnte ich ihnen einen Kalender geben, sie haben sich riesig gefreut darüber. Beten wir, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, führe mich zu den richtigen Menschen, dass ich ihnen im richtigen Moment den Kalender weitergeben kann. Denken wir an den wunderbaren Segen für deinen Glauben, dein Vertrauen und dein Gehorsam Gott gegenüber. Gott segnet unsere Hingabe, unsere Bußfertigkeit, wenn wir uns unsere Zweifel ihm bringen. Er segnet uns. Wo kann ich mit seiner Hilfe dazulernen? Wo kann ich ihm noch mehr gehorchen? Wo kann ich mich ihm hingeben? Wo sind Sünden, vielleicht Lauheit, Gleichgültigkeit, wo ich so locker nehme? Wo kann ich ernster werden in meinem Glauben? Wo kann ich Vergebung erfahren? Und wo leide ich? Wo zweifle ich? Wo verzweifle ich? Was macht mir Angst? Dann bring es doch einfach vor Gott in einem Gebet. Er versteht dich und er liebt dich unendlich. Noch ein letztes Zitat aus Jeremia. Jeremia 31, Vers 3, in diesem Zusammenhang, wo du zweifelst und Angst hast. Und du hast Angst, weil du zweifelst. Oh, ich müsste mehr glauben. Bring es vor Gott. Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Wenn wir untreu sind, sagt Paulus, so ist er treu. Halleluja. Gott ist treu. Und wenn du nicht selber fertig wirst, dann geh zu einer Vertrauensperson. Per Telefon kann man wunderbar miteinander austauschen, miteinander beten. Lass für dich beten. Schütte dein Herz aus vor Gott, aber auch vor einem guten Freund oder Freundin, zu dem du Vertrauen hast. Sage ihm das. Und du darfst mir auch gerne deine Anliegen schreiben auf WhatsApp. Ich bete liebend gerne für dich. Ich bete liebend gerne für dich. Das ist mein erster ehrenvoller Auftrag, zu beten, für dich zu beten. Wenn du nicht beten kannst, dann sage es Gott. Und siehe, du betest schon. Habe ich in der Schweiz gehört, bei dieser Freizeit von Sir Preis. Wenn du nicht beten kannst, dann sage es Gott. Und siehe, du betest schon. Und in einer Woche wird Familie Wenger einen Lobpreis-Gottesdienst leiten mit Input. Und dann hast du Gelegenheit, Zeugnis zu geben. Dann hast du Gelegenheit, etwas weiter zu sagen von dem, was du in dieser Woche mit Jeremia, mit Jesus erlebt hast. Ich möchte dich ermutigen, die Gelegenheit zu ergreifen und etwas weiterzugeben von dem, was Gott dir geschenkt hat und was du mit ihm erlebt hast. Was ich immer wieder betonen möchte in diesem Zusammenhang, nicht nur das Schöne hat Platz, die Siege, die wir mit Gott erlebt haben, sondern genauso wie auch bei Jeremia das Schwere. Du darfst ein Zeugnis geben von Leiden, von Schmerzen, von einem Zweifel. Bitte betet für mich. Das hat auch Platz, soll Platz haben, weil es eben nicht nur Schönes gibt, sondern auch ganz viel Schweres. Ich wünsche euch Gottes Segen, Gottes Gnade und Gottes Bewahrung. Ich bete noch. Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken für den Jeremia. Ich will dir danken für dein Wort, das so bodenständig, so lebensnah ist, so menschlich, natürlich und im gleichen Moment so übernatürlich, göttlich, herrlich, wunderbar ist, Herr. Wo unser Elend und deine Herrlichkeit zusammenkommt, Herr. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir danken dir und wir beten dir und dass du dein Volk Israel zurückgeführt hast. und nach einer langen, viel, viel größeren Gefangenschaft und Verfolgung und Vertreibung hast du sie vor 70 Jahren wieder zurückgebracht. Dein Wort ist wahr. Und alles, was drin steht, alles, was Jeremia prophezeit hat und die anderen Propheten, hat sich und erfüllt sich jetzt vor unseren Augen. Wir beten dir und wir preisen dich. Wir bitten dich, dass du uns ganz neu ausrüstest mit Kraft, Freimut, dass man unseren Auftrag, jeder persönlich seine Gaben und Aufgaben entdecken kann und mit Freude ausleben kann. Setz uns zum Segen für diese Stadt in diesen kommenden Wochen. Gib uns gute Gespräche und vor allem gib du offene Menschen, gib an Fragen unter den Menschen im Iran, Herr. Gebrauche du uns, wir beten dir und wir danken dir, wie du jeden Einzelnen von uns einfach segnest in seinem Leiden, seinem Schmerz, in seiner Freude. Danke für alle Segnungen und Heilungen und Hilfe, die du uns geschenkt hast und uns weiterhin schenken wirst. Wir geben dir alle Ehre und wir beten dir um. Amen.